Hallo und herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Oder wie wir hier in Hamburg sagen, moin. Direkt aus der schönsten Stadt der Welt. Hier ist für Sie Hamburg schnackt, der Tourismus-Talk.
Ahoi, moin und herzlich willkommen zu Hamburg schnackt, dem Tourismus-Talk, dem Podcast des Tourismusverbands Hamburg. Mein Name ist Tobias Haag, ich bin Vorstandsmitglied im Tourismusverband und ich bin der heutige Gastgeber von der Folge, in der wir heute Herrn Ingo Peters begrüßen dürfen. Moin, Herr Peters.
Moin, moin, Herr Haag.
Herr Peters, wir sind quasi Nachbarn. Ich bin Geschäftsführer der Alza Touristik am Jungfernstieg und Sie haben Ihre Wirkungsstätte am neuen Jungfernstieg, der auch nicht mehr ganz neu ist. Und Sie sind aber schon einige Jahre länger dort an der Binnenalster tätig als ich. Was machen Sie am neuen Jungfernstieg?
Ja, ich führe das Hotel für Jahreszeiten. Für mich ein ganz besonderes Hotel, nicht nur ein Hotel. Nämlich, weil ich dort Anfang der 80er Jahre meine Ausbildung gemacht habe und vor der Ausbildung ein Praktikum, ein halbjähriges Praktikum zum Pagen. Und von daher habe ich dort meine ersten Gehversuche im Hotel in der Branche gemacht und bin dann knapp 15 Jahre später wieder zurückgekommen als Geschäftsführer und Hoteldirektor.
Das ist ja eine ganz tolle, beispielhafte Karriere, dass man wirklich das Handwerk von der Pike auf lernt und es dann letztendlich bis ganz nach oben schafft. Welche Zwischenstationen haben Sie denn noch gehabt, um letztendlich dann Direktor werden zu dürfen vom Vierjahreszeiten?
Ja, ich habe die Ausbildung beendet, dann hat es mich nach London gezogen und da bin ich damals nicht, wie man das heute machen würde, mit dem Flugzeug hingeflogen, sondern mit der Bahn und habe dann mit der Fähre übergesetzt und musste dann also auch auf meinen Habseligkeiten mehr oder weniger schlafen, damit einem das nicht unter dem Kopf sozusagen weggeklaut wurde und habe dann im Barclay Hotel, das damals zur Savoy-Gruppe hörte, angefangen, habe dort knapp 2 Jahre in London gearbeitet. Und dann hat es mich in die USA gezogen, da wollte ich also eigentlich sowieso hin und bin dann durch die Karl Duisberg Gesellschaft, die jungen Nachwuchs ins Ausland vermittelt und auch ein Visum besorgt, bin ich dann in die USA gelangt, habe dort auf der Cornell University ein halbes Jahr ein Sommerstudium gemacht. Dann habe ich dort das Visum bekommen, 18 Monate, war dann in Boston tätig, habe dort das Westin Hotel eröffnet. Dann bin ich nach Philadelphia gegangen, habe dort das Ritz-Carlton Hotel eröffnet. Dann bin ich nach Kalifornien gegangen, habe dort auch im Ritz-Carlton Hotel in Laguna Niguel gearbeitet. Insgesamt waren es knapp 8 Jahre in den USA. Und dann bin ich nach Asien gegangen für die Mandarin Oriental Hotelgruppe, habe dort in Thailand auf Phuket das Phuket Yacht Club Resort geleitet. Dann nach Indonesien, nach Jakarta. Ein 500-Zimmer-Hotel, also als Hoteldirektor. Das war dann meine zweite Station mit 500 Zimmern, ein sehr großer Kasten. Und bin dann angesprochen worden von der Raffles-Gruppe, wo der Präsident sagte, wissen Sie, Herr Peters, wir haben ein Hotel, was wir in Deutschland kaufen. Sind Sie interessiert, dort Direktor zu werden? Und ich sagte, okay, ihr könnt mir nicht sagen, top secret, welches Hotel das ist. Ich habe gesagt, Sie brauchen nicht Ja und nicht Nein zu sagen, aber wenn es ein Hotel im Norden von Deutschland sein sollte, was mir sehr am Herzen liegt, dann bin ich sofort zur Verfügung. Darauf sagte er weder Ja noch Nein. Also war mir klar, es konnte nur das Vierjahreszeiten sein.
Das ist ja wirklich bemerkenswert, wie viele Stationen in den verschiedensten Ländern Sie hinter sich gebracht haben. Würden Sie sagen, dass das eine typische Karriere im Hotelgewerbe auch immer noch ist? Dass man, bevor man letztendlich irgendwo wirklich sesshaft wird, so viele verschiedene Hotels gesehen haben sollte?
Also ich glaube unbedingt ja, wenn man in der Luxushotellerie eine Führungsposition erreichen möchte, das heißt also Hauptabteilungsleiter sein möchte, dann ist es, glaube ich, unabdingbar, dass man im Ausland gearbeitet haben muss, weil heutzutage die Globalisierung, unsere Gäste kommen ja von überall her. Und ich muss halt wissen, wie tickt ein Nordamerikaner oder ein Asiate oder ein Araber etc. etc. Und von daher rate ich das jedem jungen Nachwuchskraft auch, wenn die sagen, Mensch, wie soll ich meine Karriere angehen? Ich sage, geht ins Ausland, macht ein paar Stationen im Ausland, das hilft einem extrem. Und dann könnt ihr jederzeit wieder zurückkommen, wenn ihr möchtet. Aber ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig.
Absolut, davon bin ich auch fest überzeugt. Wo glauben Sie denn, sind die Ähnlichkeiten zwischen der Art und Weise, wie man ein Hotel zum Beispiel in Boston führt und wie man es in Hamburg führt? Kann man das sagen?
Das ist ganz, also wirklich, es ist ein ganz anderer ganz andere Art und Weise ein Hotel zu führen. Als ich damals rüberging, hatte ich einen Mentor im Hotel für Yasan, das war der Gerd Brandner, der war langjähriger Direktor. Ich sagte, Herr Brandner, ich möchte gerne in die USA gehen. Da dachte er, ja, und das, da muss man erst erfahren und das. Und ich sagte, nee, Sie verstehen mich nicht, ich will da jetzt hin. Ich will da nicht irgendwann in 10 Jahren hin, sondern jetzt hin. Dann gab er mir diese Adresse von der Kadüsberg-Gesellschaft und sagte, pass auf, Mignon, geh nicht in ein Grand Hotel oder Luxushotel. Das haben wir hier sowieso in Europa erfunden, das haben die Amerikaner nur kopiert. Du musst in ein richtig großes amerikanisches Hotel ran, um zu lernen, wie die Amerikaner Business machen. Das habe ich ja dann auch gemacht. Ich war im Westin Hotel, das hatte fast 1000 Zimmer. Eine Küche, die war so groß wie ein Fußballplatz. Und wir haben der große Ballsaal fast gesetzt. 1500 Leute, der America Ballroom, der Essex Ballroom darunter, 1000, der nächstgrößere 360 und so hatten wir ungefähr, ich glaube 24 Veranstaltungsräume über 3 Etagen. Da Geschäftszimmer, das größte, was ich hier gemacht hatte in Hamburg und in England war, also wenn wir 100 Personen haben, boah, da war der ganze Ballsaal voll. Das war gar nichts. Die größte Veranstaltung dort waren 6000 Leute. Also man musste lernen, mit Volumen umzugehen. Man musste extrem gut organisiert sein. Ich habe sehr viel gelernt über Cost Control, über Marketing und alle Sachen, die sozusagen in Europa damals noch gar nicht so auf dem Plan standen. Ja? Und das ist ein ganz anderes Geschäft, was man dort drüben in den USA macht. Die Hotels haben eine ganz andere Dimension. Und die Idee war dann, was ich dann auch gemacht habe, die beiden Sachen zu kombinieren. Einmal zu wissen, wie kann man in einem feinen, kleinen Luxushotel arbeiten, aber wie laufen auch die großen Abläufe. Und wenn man das dann kombiniert, wenn man beides kann, auch kosteneffektiv arbeiten, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Symbiose, um nachher Rüstzeug zu haben.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man versuchen muss, das Beste aus beiden Welten zusammenzuführen. Was glauben Sie denn, was könnte ein deutscher Hotelier in einem amerikanischen Hotel verbessern?
Oh, das ist ja total interessant. Also das war ja auch meine große Chance, als ich in die USA ging, merkte ich ganz schnell, es gibt ja, sage ich mal, im unteren Bereich, das heißt also, ob Kellner, ob es jemand am Empfang ist oder in diesen ganzen Positionen, gibt es keine Profis. Das sind alles Leute, die einen Aushilfsjob machen. Die sagen, later, then I will become a dentist, I will become an actor, I will become a lawyer. Die machen das nur aushilfsmäßig. Das heißt also, man kann diese Leute... Also kann so schnell hervorstechen und gut aussehen, weil man einfach das Geschäft gelernt hat. So, das heißt, alles, was Service angeht und persönlicher Service, was wir hier in Deutschland auch lernen, das können die Amerikaner nicht so. Der ist heute Schuhverkäufer, morgen Elektriker und dann arbeitet er im Hotel. Und das ist immer nur eine Position auf Zeit. Die machen das für einen gewissen Lebensabschnitt und dann gibt es was anderes. Aber die sind nicht mit dem Herzen, mit allem drum und dran dabei. Und das habe ich schnell gemerkt und das haben auch die... das Management-Team dort gemerkt und ich habe dann relativ schnell meine Beförderung bekommen, weil ich mich da einfach 100% reingehängt habe. Also die Deutschen sowieso sind ja sehr beliebt im Ausland, in der Hotellerie und da kann man extrem viel denen auch beibringen, was ich habe dann im Fine Dining umgearbeitet, ich habe denen gezeigt, wie man trangiert, wie man ein Steak Tartare am Tisch bereitet, also das kannten die alles gar nicht und so habe ich von denen gelernt und die haben von mir gelernt.
Okay, wenn jetzt ein amerikanischer Tourist bei Ihnen im Hause zu Gast ist und ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht wenige amerikanische Touristen sind, die in 4 Jahreszeiten wohnen möchten. Was für ein Feedback bekommen Sie von einem amerikanischen Touristen? Wie nimmt der das Hotel 4 Jahreszeiten wahr? Können Sie da was zu sagen?
Ja, die Amis, die lieben, also auf der einen Seite sind sie sehr heimatverbunden und sind eigentlich immer dem zugehören, was sie kennen. Das heißt, ich wohne in meinem Hyatt, das kenne ich, oder in meinem Marriott oder meinem Ritz-Carlton oder wie auch immer. Aber viele lieben auch genau dieses Gegenteil, sagen, man kann too good old Germany now, I want to live in a, stay in a grand hotel. Also dieses Alte, das mögen die schon gerne, aber man muss sich schon auf die sehr einstellen. Also, ein Amerikaner wird nie in einem King-Size-Bett mit 2 getrennten Matratzen liegen. Dann haben sie schon mal sofort Ärger, das geht nicht. Sie müssen dem normalen Amerikaner sofort Eiswasser servieren, wenn er sich hinsetzt. Also gibt es so viele Sachen, die man einfach beachten muss bei den Amerikanern. Und wenn man sich ein bisschen darauf einstellt, dann lieben die das. Also die finden das, also so ein altes Hotel mit altem Charme, findet halt super. Aber die Technik muss zum Beispiel auch 100% stimmen. Sie müssen schnelles WLAN haben, sie müssen diese ganzen, es muss top klimatisiert sein, ihre Klimaanlage muss so gut sein, dass sie da eine Eisbox draus machen können. Ja, das mögen die Amerikaner. Aber wenn sie so ein paar von diesen Parametern gut machen, dann haben sie da einen Freund fürs Leben.
Wie unterscheidet sich denn ein amerikanischer Tourist in dem, was er in Hamburg gerne erleben möchte, zu einem deutschen Touristen zum Beispiel? Würde ein amerikanischer Tourist sich andere Sachen angucken in Hamburg als ein typischer deutscher Tourist?
Ja, ich glaube, ein typischer deutscher Tourist, der wird sich auch so ein bisschen auf die Kultur stürzen und sagen, ich will in dieses Museum, ich will in die Oper, ich will dies und das sehen. Ein amerikanischer Tourist, der ist erstmal beeindruckt von Hamburg, weil die sind ja eigentlich gewohnt in den Städten, dass wir also überall das nach oben gebaut wird. Das ist ja alles Hochhäuser, Wolkenkratzer, dass wir hier also eine Struktur haben, die selten über 5-6 Stockwerke hinausgeht. Das finde ich schon mal also absolut beeindruckend. Dann mitten in einer Stadt, dass man im Prinzip zwei Seen hat, die Binnenalster, man hat die Alster, man hat dann noch die Elbe, und was die auch extrem beeindruckt ist, weil mit einer Hafenstadt verbinden die immer was Schmutziges, Industrie, Blue-Color-Workers, die hier überall rumlaufen, die sind dann total erstaunt, was Hamburg auch für, also was Hamburg zu bieten hat, und auch von der ganzen Attraktivität. Ja, also da, und dann würde der Amerikaner, der liebt das Shoppen auch, der würde dann sofort hier auf den Jungfernstieg, Alsterhaus, Neuer Wall, Große Bleichen gehen, der würde auf jeden Fall eine, und das empfehlen wir auch immer, auf jeden Fall mit ihren schönen Alsterdampfern eine Tour machen, das ist bei uns im Standardprogramm drin. Auch eine Stadtrundfahrt gehört immer mit dazu. Dann gehört mit dazu eine Hafenrunde, wenn das alles reinpasst. Und wir sagen auch immer, dann muss man einfach mal die Elbchaussee runter. Jetzt wird natürlich ein bisschen umgebaut, das ist ein bisschen schlecht, aber im Normalfall. Und dann bei unserem schönen Louis C. Jakob auf der Lindenterrasse einen Stopp machen, dann zum Treppenviertel runter Richtung Blankenese. Das sind so die Sachen, das liebt ein Amerikaner. Das findet er total super. Da wird er auch 1000 Bilder machen und die mitnehmen.
Wenn Sie jetzt mal zurückblicken auf die letzten 25 Jahre in 4 Jahreszeiten, was finden Sie, hat sich in Hamburg gut entwickelt, und wo würden Sie sagen, das hat sich in den letzten 25 Jahren eigentlich eher nicht so gut entwickelt, und da würden Sie gerne so mal aus touristischer Perspektive ansetzen und sagen, daran müssen wir arbeiten, das müssen wir verbessern?
Also erstmal unterm Strich gesehen hat sich Hamburg extrem positiv entwickelt, also auch vor allem was Tourismus, Attraktionen angeht. Wenn ich mir überlege, was wir für Restaurants hatten vor knapp 25 Jahren in Hamburg und was wir heute haben, das kann man überhaupt nicht, kann man nicht vergleichen. Was wir für Angebote Kultur haben, nicht nur die Elbphilharmonie, was wir an Musik, als damals gab es Cats und es gab, was gab es, Cats und ein anderes?
Phantom der Oper,
das war's. Also da hat sich Hamburg extrem, extrem positiv entwickelt, was immer noch ein Entwicklungsfeld ist. Wir haben unterm Strich immer noch nicht genug internationale Gäste. Hamburg hat immer noch so um die 20% internationale Gäste, 80% deutsche Gäste. Wenn ich mir München angucke oder auch Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, die sind alle über 50% international. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Und ich kann mir immer nicht erklären, woran es wirklich liegt, weil die Attraktivität von Hamburg ist wirklich da.
Sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank dafür. Und das war es dann jetzt auch schon mit der neuen Ausgabe von Hamburg Schnackt, dem Tourismus-Talk und dem Podcast vom Tourismusverband Hamburg. Dankeschön, Herr Peters.
Sehr, sehr gerne.
Das war Hamburg Schnackt, der Tourismus-Talk. Powered by Albers Ahoy!